Ja, manchmal schaut man die Gemälde so an und denkt, naja, schönes Gemälde. Aber wenn man halt wirklich auch sich mal überlegt, aber wie malt man sowas denn und wie durchdacht das dann eigentlich sein muss für diese Effekte?
Hallo und herzlich willkommen im Restauratoren-O-Ton, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge bin ich nach Amsterdam gefahren. Hier spreche ich mit der deutschen Restauratorin Anna Krekeler, die schon lange im Rijksmuseum arbeitet, was man an ihrem wunderbaren niederländischen Akzent auch hören kann. Thema unseres Gespräches ist die große Vermeer-Ausstellung, die noch bis Anfang Juni läuft. Wir reden über maltechnologische Untersuchungsmethoden, über Zu- und Abschreibungen, über die Frage, ob Vermeer mithilfe einer Kamera Obscura gemalt haben könnte und über die Könnerschaft dieses Malers aus dem 17. Jahrhundert, der uns in manchen Bereichen seines Œuvres immer noch Rätsel aufgibt. Heute treffe ich eine Restauratorin, die einem Weltstar der niederländischen Kunst so nahe gekommen ist wie kaum jemand. Ich bin in Amsterdam im Rijksmuseum und spreche mit Anna Krekeler. Liebe Frau Krekeler, ich freue mich sehr, dass ich heute hierher kommen durfte und darf Sie ganz herzlich in unserem Podcast begrüßen.
Dankeschön, schön, dass Sie da sind.
Sie haben Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung von Kunst und Kulturgut an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden studiert und arbeiten seit 2007 als Gemälderestauratorin am Rijksmuseum.
Ja,
stimmt soweit.
Das stimmt soweit.
Okay. Ich habe dann gesehen, dass das Labor für Strahlenuntersuchung und Fotografie an der Hochschule in Dresden, dass die ein gutes Labor haben und dass die mit digitaler Technik doch recht gut, also soweit ich das beurteilen kann, ausgestattet sind. Und diese Art von Technik spielt ja auch in unserem Gespräch heute, kommen wir später noch drauf, eine gewisse Rolle. Und deswegen wollte ich Sie gleich zu Anfang fragen, ob Sie damals schon im Studium sozusagen auf diese Spur gesetzt wurden.
Ich denke, dass das Labor in Dresden jetzt noch viel besser ausgerüstet ist als damals, als ich noch studierte. Aber ich denke schon, dass ich sicher auch schon während des Studiums, naja, in die Richtung von ja auch mehr wissenschaftlicher Untersuchung natürlich gekommen bin. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich auch schon als Schülerin ja, ich fand Chemie immer ganz toll und Biologie und so eine Sachen. Also vor allen Dingen eben diese Kombination von Kunst und Wissenschaft in der Restaurierung, was sich damit ja so quasi verbindet, das fand ich immer schon ganz toll. Ich denke, viele Restauratoren haben das.
Ja, ja. Ja. Wenn wir jetzt in die Ausstellung Vermeer einsteigen, worum es natürlich heute geht. Wenn man im Moment in Amsterdam ist, dann ist das eigentlich unvermeidbar. Ja, genau. Das Rijksmuseum hat 4 eigene Bilder, soweit ich weiß.
Ja.
War das Ihre erste Begegnung auch mit Vermeer?
Meine erste Begegnung mit Vermeer, naja, das klingt immer so ein bisschen kitschig, aber meine Oma, die hatte wirklich ein gesticktes Gesicht, Ansicht von Delft. Wo ich noch gar nicht wusste damals, dass das Vermeers Ansicht von Delft ist. Das ist mir dann erst später aufgefallen, als ich so, naja, Kunstgeschichte und Bücher blättern und dann, oh hey, das kenne ich so. Also das ist vielleicht wirklich meine erste Erfahrung.
Weil die Ansicht ist im Mauritshaus.
Die ist im Mauritshaus, genau. Die ist nicht im Rijksmuseum, stimmt. Und meine zweite wirkliche Erfahrung, die ich richtig gut noch erinnern kann, ist, als das Straatje, also die Straße in Delft, glaube ich, heißt es auf Deutsch, das ist vom Rijksmuseum, dass das vorbereitet wurde für eine Ausleihe während meines Praktikums. Also bevor ich hier im Rijksmuseum angefangen habe zu arbeiten, habe ich hier auch Praktikum gemacht und da wurde das vorbereitet und lag quasi ausgerahmt auf dem Tisch und naja, da fand ich, war schon so ein bisschen so ein Gänsehautmoment. Das ist auch eines meiner persönlichen Lieblingsbilder, wenn man das kann, sagen kann. Die sind natürlich alle toll, aber mit dem Straatje habe ich noch eine andere Verbindung.
Ach ja, schön, ja. Also ich weiß damals, als ich im Mauritshus war in Den Haag, dass mich die Ansicht von Delft fast noch mehr berührt hat, muss ich ehrlich sagen, als das Mädchen mit dem Ohrgehänge oder Perlenohrring. ich war völlig sprachlos
damals. Verrückt, ja, dass so eine Stadtansicht einen genau, so berühren kann.
Ja. Genau, das hat mich auch total überrascht eigentlich. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt auf die Ausstellung kommen, beziehungsweise ich muss eigentlich fragen, so noch einen Schritt davor, weil Sie sind ja nicht nur im als Restauratorin im Vermeer-Team, Sie sind ja auch im Rembrandt-Team.
Ja,
ja,
genau.
Und die Rembrandt-Restaurierung, die große Schaurestaurierung, die ist ja auch noch nicht ganz abgeschlossen, oder?
Nee, stärker noch, wir sind erst am Anfang eigentlich. Also wir haben jetzt seit 2019 vor allen Dingen untersucht und ja, wirklich auf Zustand, aber auch natürlich auf Maltechnik mit der Idee, um naja, mehr über die Nachtwache zu wissen, aber eben auch, um ein Behandelkonzept zu erstellen, um dann weitergehen zu können in die Behandlung. Und im, 2023, also im Frühjahr letzten Jahres, 2022, haben wir auch die strukturelle Behandlung der Nachtwache schon gemacht. Also sie ist jetzt aufgespannt auf einen, neuen Spannrahmen, der, ja, wo das Gemälde mit Federn gehalten wird, auch wieder ganz eigenes Thema. Das ist jetzt eben seit Frühjahr letzten Jahres, also jetzt ungefähr ein Jahr her. Und jetzt bereiten wir uns eigentlich wieder auf die nächste Phase vor.
Die Vorbereitung zur Vermeer-Ausstellung, wann haben die begonnen? Und wie groß war da das Team oder ist das Team?
Wirklich angefangen zu untersuchen haben wir... Oh ja, ich bin echt mit diesen Corona-Jahren, das verwischt alles so ein bisschen. Ich glaube, 20 im Sommer. Oh, ich hoffe, dass das stimmt. Da ging es los. Natürlich nicht die Ausstellungsvorbereitung, also wirklich, um natürlich solche Leihgaben zu bekommen und so weiter. Also die Arbeit der Kunstgeschichtler, der Kuratoren, also in dem Sinne, ja, welche Leihgaben können wir kriegen, die hat natürlich schon viel früher angefangen. Ja, ja. Aber wirklich die maltechnische Untersuchung dann im Sommer 2020. Naja, weil wir einfach merken, natürlich auch jetzt kommt die große Ausstellung, wie viel wissen wir eigentlich über unsere Gemälde ist. Und dann hat man natürlich, haben wir natürlich auch im Laufe der Zeit und mit der Nachtwache auch diese ganzen neuen Untersuchungstechniken dabei bekommen, wo wir dachten, oh ja, naja, haben wir eigentlich noch gar nicht auf die Vermeers losgelassen, so ungefähr. Aber das ist ja vielleicht auch was, ja, was man dann auch einfach nicht machen kann. Das ist dieses Momentum, dass wir dann auch wissen müssen, wie sind denn eigentlich unsere Gemälde gemalt? Da ist natürlich auch schon ganz viel untersucht, aber wir können immer noch mehr. Und,
Das heißt, damit haben Sie angefangen?
Damit haben wir dann
vier eigenen.
Ja, wir haben mit den vier eigenen angefangen. Natürlich lesen und so weiter, das gehört natürlich auch bei. Also haben natürlich schon viele Leute viel gesagt und geschrieben über Vermeer. Und wir haben dann im Sommer 2020 angefangen. Also wir sind eigentlich zu viert. Also wir sind natürlich ein größeres Team, aber jetzt wirklich Restauratoren und Naturwissenschaftler sind wir zu viert, also meine Kollegin Ihre Versliepe, die ist auch Gemälderestauratorin und zwei Naturwissenschaftlerinnen, zum einen Annelies van Loon und Francesca Gabrielli. Mhm. Das ist unser Kernteam für die Vermeeruntersuchung.
Ja, ja. Und die Leihgaben, die kommen ja tatsächlich aus der ganzen Welt, also von New York über Berlin, London, Irland. Was noch?
Tokio. Noch ganz weit weg. Ja, vor allem ganz viel Amerika. Ich weiß nicht, ob Sie das wahrscheinlich auch schon gesagt.
Washington,
Edinburgh, Dublin.
Und diese Bilder haben Sie auch untersucht, oder?
Wir haben, also vor der Ausstellung haben wir unsere eigenen vier untersucht. Dann das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge, das war ja schon 2018 auch unter Mitarbeit zum Beispiel meiner Kollegin Annelies schon untersucht. Wir haben aber auch Ansicht von Delft und Diana, also dieses frühe Werk, was auch im Mauritshuis hängt, untersucht. Also das war alles vor der Ausstellung. Außerdem haben wir auch noch von der Frick Collection zwei Gemälde bekommen. Ich weiß jetzt die deutschen Titel nicht so gut, aber es ist Officer and Laughing Girl and Girl Interrupted at Her Music. Also die beiden, Mistress and Maid, war schon untersucht, auch mit Makro XRF zum Beispiel beim Met. Also man muss ja natürlich auch nicht alles nochmal machen. Also wir haben auch gute Kontakte dazu und das auch publiziert. Also Mauritshuis zwei Gemälde, dann zwei Gemälde von der Frick Collection und aus der Leiden Collection, Woman Seated at a Virginal.
Wie ist das so? Also ich will nicht, dass Sie da was ausplaudern, was man nicht soll, aber so das Verhältnis zu den Leihgebern, hier gibt es ja diese wahnsinnigen Möglichkeiten der technischen Untersuchung. Wird das dann gerne genutzt oder sind die natürlich sehr strikt mit ihren Bildern? Auf der anderen Seite weiß man, das Rijksmuseum ist halt das Rijksmuseum und kein kleines.
Ja, da profitieren wir sicher von. Ja. Kommt natürlich auch nicht von nichts so, aber im Allgemeinen. Vertrauen die Museen sich untereinander natürlich schon auch, aber das muss man sich natürlich auch irgendwie erarbeiten mit viel Gesprächen über was dann in der Untersuchung und wirklich untersucht werden soll, aber auch wie so eine Untersuchung ist. Also viele der Apparate sind natürlich auch, ja, zum Beispiel der Makro-XRF-Scanner, der scannt quasi einen Zentimeter von der Gemäldeoberfläche. Ja, kann ich mir vorstellen, dass manche Leute da etwas schlecht von schlafen auch. Also das ist schon, das muss man natürlich gut besprechen und auch, wirklich gut erklären, was wir machen wollen und vor allen Dingen natürlich, warum wir das machen wollen. Auch das ist natürlich auch noch, das ist ja nicht Research for sake of research, sondern wirklich, weil wir ja viel mehr wissen wollen über seine Maltechnik.
Ja. Ich meine, das ist ja das Thema bei Vermeer. Man weiß, so wie ich das gelesen habe, zwar einiges so über privat, also war verheiratet und ist wahrscheinlich zum Katholizismus übergetreten, hatte 11 Kinder, die gelebt.
Ja, 11 überlebende Kinder, überlebende, ich glaube 14 insgesamt.
Ja, genau. Und war, glaube ich, in der Lukas-Gilde, ist auch mehrfach gewählt worden.
Ja, war auch Vormann oder, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt auf Deutsch, also der Vorsitzer.
Der Vorsitzende, genau, so wahrscheinlich
Vorsitzende.
Aber was seine Kunst angeht, weiß man recht wenig und ist auf das angewiesen, was man hier an Bildern oder in der ganzen Welt an Bildern vorfindet, weil es gibt keine Zeichnungen, es gibt keine Skizzen, gar nichts. Und dann denkt man, das kann eigentlich gar nicht sein.
Ja, das denke ich auch manchmal. Also das stimmt schon, also es gibt wirklich keine Zeichnungen, keine erhaltenen Zeichnungen. Ich kann mir aber auch wieder nicht vorstellen, dass ein Künstler und sicher nicht so ein experimenteller Künstler wie Vermeer das einfach so aus dem Ärmel schüttelt bei jedem Gemälde, also einmal und dann ist das alles perfekt und so weiter. Man sieht natürlich schon, dass er viel verändert, auch noch während des Malprozesses. Also das ist sicher ein Hinweis darauf, dass er ja vielleicht zeichnet, aber eben auch noch immer sehr viel auf der Leinwand selber entscheidet. Also schauen und sehen, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Also ist ja unglaublich im Observieren von der Natur, aber eben auch Licht und Schatten und Räumlichkeiten und so eine Sachen. Aber es gibt eben diese Zeichnung nicht. Und ja, es gibt natürlich viele, viele Theorien, wo ich auch noch ein paar dazu hinzufügen kann. Aber wir können eigentlich alles nicht beweisen. Was ich immer noch eine ganz nette Theorie finde oder persönlich, was ich manchmal denke, ja, als er stirbt, wird dann irgendwie eine Liste geschrieben, was alles in seinem Besitz war.
Ein Inventar.
Inventar, das heißt eigentlich genau das gleiche auf Niederländisch. Naja, also ein Inventar und da werden eben nach seinem Tod dann 10 Leinwände genannt und 6 Holztafeln, die zum Malen sind. Die sind aber unbemalt, also das sind eigentlich nur die Bildträger. Okay. Dann, wenn man natürlich sich das Oeuvre anguckt, gibt es quasi nur Leinwände und dann gibt es 2 Holztafeln. Ja. Und das lässt einen natürlich schon so ein bisschen nachdenken, das Verhältnis aber zwischen Leinwand und Holztafel, was er stehen hat, ist viel ausgeglichener. Ja, Warum ist das dann nicht in seinem Oeuvre so? Und dann kann man sich natürlich auch totale Spekulation, aber man kann sich natürlich schon vorstellen, dass er eben auch auf Holztafeln vielleicht Sachen ausprobiert hat, die er dann vielleicht auch nicht erhalten wollte oder die nicht erhalten sind oder wo wir auch noch nicht wissen, wo die überall sind. Das kann natürlich auch noch sein. Ich bin wirklich schon davon überzeugt, dass man als Künstler Sachen ausprobiert und sicher Vermeer. Der hat so komplexe Malschichtaufbauten. Manchmal, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das beim ersten Mal so macht. Wo er es ausprobiert hat, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Ich wollte, bevor wir weitergehen, wollte ich doch noch mal auf Rembrandt zurückkommen, weil ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn man so einen riesen Rembrandt wie die Nachtwache hat und man geht dann auf diese ganz kleinen Ansichten. Man händelt die anders, aber vom Gefühl her ist das auch was anderes?
Ja, gute Frage. Ich so drüber nachdenke, habe ich... Naja, ich weiß natürlich, dass die Nachtwache groß ist und dass da auch gewisse Probleme mit, kommen. Aber beim Anschauen habe ich da jetzt gar nicht so noch drüber nachgedacht, weil man ja auch viel mit dem Mikroskop halt wirklich so eintaucht und das kann man bei einem großen Gemälde genauso gut wie bei einem kleinen. Es ist natürlich viel übersichtlicher. Also manchmal kann man vielleicht schneller Schlüsse ziehen, weil man ein kleineres Gemälde von 40 bei 60 oder noch kleiner natürlich besser übersehen kann, also so in seinem eigenen Kopf so ungefähr. Und das ist bei der Nachtwache etwas anders. Also da hat man manchmal links oben sowieso schon vergessen, wenn man links unten angekommen ist, sich irgendwas anzuschauen. Also in dem Sinn ist schon anders, aber dieses Eintauchen, das geht bei der Nachtwache auch prima. Ja.
Hat sich Ihr Blick auf zum Beispiel Rembrandt und Vermeer verändert, vielleicht auch, indem Sie parallel ja wahrscheinlich sowohl den einen als auch den anderen gesehen haben?
Bei Vermeer habe ich sicher viel gelernt. Also oft so ist, man denkt, Sachen zu kennen, sicher solche Gemälde, wie, naja, wie beinahe ungefähr jedes Gemälde von Vermeer hat man schon überall irgendwo mal auf einem Poster oder in einem Buch oder irgendwas gesehen. Aber eben das Kennenlernen beim Untersuchen ist natürlich schon echt ein ganz anderes Kennenlernen. Und auch eigentlich jedes Mal wieder, dass man auch wieder zurückkommt zu den Untersuchungsdaten und sich wieder Sachen anschaut und wieder neue Sachen findet und so weiter. Also dass dieses Sachen, die man denkt zu kennen, dass die doch echt eigentlich noch total unbekannt sind. Das fand ich schon bei Vermeer vor allen Dingen. Bei der Nachtwache ist es vielleicht, weil das ein Gemälde jetzt ist. Ich muss aber dazu sagen, dass ich 2013 auch schon für den späten Rembrandt ganz viel späten Rembrandt, die Nachtwache ist kein später Rembrandt, aber untersucht hatte, dass ich vielleicht von Rembrandt schon eher eine Idee hatte, als ich vielleicht beinahe von Vermeer hatte. Das, ja, sich richtig intensiv mit einem Künstler nochmal zu beschäftigen oder eben mit seinem Werk, das fügt ja ganz viel hinzu, jedes Mal wieder, aber eigentlich auch immer noch. Also habe ich jetzt auch wieder vor dem Strat hier gestanden und manchmal sieht man wieder Sachen, da man denkt, ah ja, aber jetzt habe ich ja schon 100 Mal nachgeguckt, wieso habe ich das denn nicht gesehen oder jemand zeigt einem was. Also ja, aber das macht es natürlich auch spannend, sich da weiter und weiter mit zu beschäftigen.
Ich dachte vielleicht auch zum Beispiel das Thema Licht. Das ist ja sowohl bei Rembrandt als auch bei Vermeer.
Ich gucke immer gleich wichtig. Alles so maltechnisch, entschuldigen.
Also, ja gut, ich bin Kunsthistoriker. aber beide gehen sehr unterschiedlich daran. Ne? Und das wird man ja auch in der kunsttechnologischen Untersuchung dann auch wiederfinden.
Ja, es gibt schon auch Parallelen, zum Beispiel bei den Veränderungen. Rembrandt macht auch ganz viele Veränderungen in seinen Gemälden während des Malens, wirklich eigentlich genau wie Vermeer. Also dieses Suchen nach der perfekten Komposition, dem Lichteinfall und so weiter. Also das haben die sicher beide gemein. Aber dann ist Rembrandt doch eben dieser, ja, jetzt kann man es nicht sehen im Podcast natürlich, dieser, ja, schnelle, manchmal auch etwas schludrige Maler und Vermeer eben nicht. Aha. Aber was wir ja auch gesehen haben mit der Untersuchung, dass in den unterliegenden Farbschichten Vermeer das auch ein bisschen war, vielleicht kein Rembrandt, aber doch da sich auch mehr hat gehen lassen, sage ich mal so, zwischen Anführungszeichen, dann in diesen perfekten oberen Malschichten. Das fand ich schon auch sehr interessant.
Bevor wir auf die technologischen Untersuchungen kommen, wollte ich noch fragen, ich habe auf der Website vom Rijksmuseum, was ich übrigens sehr empfehlen kann, weil es gibt ganz viele Sachen dort zu entdecken und auch ganz schöne Videos, unter anderem auch mit Ihnen und Ihren Kollegen und Kolleginnen, die Dinge erklären. Das ist wirklich wunderbar gemacht. Und da erzählen Sie auch oder zeigen auch, wie ein Bild, ich weiß nicht mehr was, es war in einem Klimaschutzrahmen gepackt wird. Sind die alle Bilder in der Ausstellung in einem solchen Rahmen?
Alle Bilder sind verglast. Ich glaube, dass ich da sonst nicht so viel drüber sagen kann und darf. Irgendwie. Ja. Aber alles ist hinter Glas.
Ja, ich meine, das Mädchen ist ja, Mädchen mit dem Perlneu ist ja auch Opfer einer Attacke geworden.
Genau.
Wenn wir bei der Technik oder bei den technologischen Untersuchungen würde ich gerne mit den Fotos anfangen, weil vielleicht ist das, oder das haben Sie auch, habe ich so gehört von Ihnen, dass das im Grunde die Referenz, die Grundlage ist. Super, super hochauflösende Fotos.
Ja, 5 Microns, Mikrometer. Zum Beispiel, da sieht man schon wirklich
Ein Micron ist ein Tausendstel Millimeter, ne?
Ja, genau. Das kann ich auch nur jedem anraten, wirklich auch auf der Website, sowohl die Nachtwache als auch die Vermeer-Gemälde sind wirklich eben mit dieser hohen Auflösung fotografiert und sich dann selber einfach mal zu verlieren.
Man kann da reinzoomen.
Zoomen und ja, einfach, weil, naja, die Gemälde sind natürlich toll, quasi von Abstand, aber die sind nicht weniger toll, wenn man reinzoomt sozusagen. Also die Farben und auch manchmal sieht man wirklich die Pigmente und so weiter. Aber das stimmt. Also wenn man, bei der Nachtwache ist nochmal was anderes, das ist ja so ein Riesengemälde. Da braucht man das auch, um einfach wirklich alles sehen zu können. Bei so einem kleinen Vermeer kann man natürlich wirklich links oben mit rechts unten besser vergleichen. Aber auch dann ist es natürlich so, und sicher bei solchen bekannten Gemälden, dass die auch nicht immer für uns zugänglich sind. Die gehören natürlich in das Museum, wo sie jeder sehen kann und nicht bei uns auf den Tisch oder unter das Mikroskop. Also da, das verstehen wir natürlich auch, aber wir wollen natürlich auch, es muss natürlich auch möglich sein, um die Sachen so gut anzuschauen. Darum helfen die Fotos. Es ist nicht, dass sie das Mikroskop und das Auge und das Original ersetzen, auf keinen Fall. Aber man hat schon echt wirklich viele Anhaltspunkte, die man dann vielleicht nochmal auf dem Bild selber nochmal anschauen kann. Wir haben auch, also das ist wirklich die normale Fotografie, aber wir haben auch so ein Hirox 3D-Mikroskop, mit dem man auch wieder mehr Tiefe bekommt. Das ist eigentlich noch besser und das kann wieder noch weiter reinzoomen. Weil beim normalen Foto geht manchmal ein bisschen die Tiefe verloren. Das ist ist bei dem Hirox-Mikroskop nicht so, weil das so verschiedene Fotos nimmt und die dann zusammenfügt. Da hat man wirklich auch noch die Tiefe. Und schlussendlich müssen alle diese Fotos natürlich auch mit Licht genommen werden. Und auch das Mikroskop hat natürlich Licht und so weiter. Also man will natürlich auch die Gemälde so wenig wie möglich eigentlich dem Licht aussetzen. Mhm. Dafür können diese Aufnahmen eben auch helfen, dass man dann auf eine andere Art und Weise reinzoomen kann und nicht wieder nochmal mit Licht und so weiter.
Ja, ja.
Aber man muss einmal die Aufnahme nehmen und das ist auch natürlich mit Licht. Also das ist natürlich schon so.
Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, Sie müssen ich habe aber versucht, das zu verstehen als Laie, die Makro-Röntgenfluoreszenz, MAXRF, und dass die eben einen Schritt weitergeht und die chemische Zusammensetzung beziehungsweise die Elemente erfasst. Stimmt das?
Das stimmt. Also wir haben wirklich in der Untersuchung, also jetzt egal ob Nachtwache oder Vermeer, haben wir, es gibt für mich immer so wie zwei Pfeiler. Das eine ist eben das Makro-XRF, Röntgenfluoreszenzspektrometrie, und dann eben als Imaging, also die ganze Oberfläche. Und das stimmt, also man hat, es ist ein Scanner, das Gemälde steht davor und der scannt eigentlich oder macht überall solche kleinen Punktmessungen, die dann zusammengefügt werden zu einem Bild. Und man kann wirklich die Elemente, chemischen Elemente kartieren übers Gemälde. Also man muss schon auch dabei sagen, auch diese Technik hat natürlich, man muss auch das interpretieren können. Also zum Beispiel schwere Elemente sind besser sichtbar oder geben ein stärkeres Signal als leichte Elemente, die vielleicht auch ab einer gewissen Atomgewicht auch überhaupt gar nicht mehr detektiert werden können. Also es kann auch nicht alles, aber es kann sehr viel. Und man muss natürlich wissen, wie man das interpretiert. Aber dann kann man wirklich sichtbar machen, wo im Gemälde welches Element ist. Und daraus kann man eben ganz oft schlussfolgern, welches Pigment benutzt wurde. Ja, das ist bei manchen Elementen ganz einfach. Zum Beispiel Quecksilber, das
Blei,
ist einfach.
Weiß,
ja, bei Bleiweiß auch, aber Blei ist eben auch in Bleizinngelb. Also Blei gibt es dann nur zwei Pigmente eigentlich in dem Sinne. Im 17. Jahrhundert sind wir jetzt natürlich. Und aber zum Beispiel für Quecksilber gibt es nur Zinnober, also Quecksilbersulfid. Und dann weiß man eigentlich, wenn man Quecksilber findet, das ist Zinnober. Findet man aber Calcium zum Beispiel, das ist natürlich in Kreide, in Gips, aber auch als Substrat für gelbe Lacke, also sowas. Da ist es dann schon etwas schwieriger. Man muss sowieso natürlich auch sich immer das Gemälde anschauen. Also nur von diesen Scans wird man auch nicht alles wissen, aber das ist schon mal eine ganz, ganz tolle Technik. Und dann komme ich wahrscheinlich Ihrer zweiten Frage so ein bisschen. Dann haben wir noch ganz viele andere Techniken und die sind eigentlich beinahe ein bisschen, oder nicht beinahe ein bisschen, die sind komplementär. Also zum Beispiel dieses Reflectance Imaging Spectroscopy. Klingt auch wieder ganz fancy, ist eine Art Infrarot und dann hat man eigentlich zwei Versionen, also das heißt dann Visible to Near Infrared, also es sind immer verschiedene Spektralbereiche, also im sichtbaren bis nahen Infrarotbereich, da kann man vor allen Dingen, also die reflektieren dann eben auch Licht, naja, wie alles natürlich, was auch eine Farbe hat, reflektiert Licht und hat, die sind auch wieder spezifisch, aber dann nicht so sehr an Elemente, sondern an chemische Verbindungen. Also kann man damit wirklich die Pigmente identifizieren. Also und das ist eben in diesem Visible to Near Infrared. Und dann gibt es noch eine andere Form von diesem RIS, Reflectance Imaging Spectroscopy. Und das ist, nennen wir dann SWIR. Und das ist Short Wavelength Infrared. Also das ist dann quasi
kurzwelliges,
ja, kurzwelliges Infrarot. Also wieder weiter in den infraroten Bereich des Lichtes. Und damit kann man, genau wie mit anderen Infrarotaufnahmen natürlich auch, aber hiermit wirklich als Cube eigentlich nicht nur einen einzelnen Wellenbereich, aber ganz viele. Und da kann man eben unterliegende Farbschichten sehr gut visualisieren. Mhm. Und da gehören natürlich Sketchlines und alles Mögliche gehört dazu, aber auch Untermalungen.
Mhm. Ja. Und da kann man doch als Beispiel nennen, das Milchmädchen. Mhm. Die, wo dann im Hintergrund es eine weiße Wand gibt.
Ja.
Und jetzt weiß man aber, dass dort so ein Regal, wo man Kannen dranhängen konnte.
Ja, ganz genau.
Das ist doch mit dieser Methode.
Das ist mit dieser Technik. Das ist auch von meiner Kollegin Francesca Gabrielli. Das ist ihre Technik. Und die diese Aufnahme, die es doch auch in die Presse geschafft hat, da ist sie auch zu Recht ganz stolz drauf. Es war nämlich gar nicht so häufig, dass so ein Riss-Image wirklich von ganz normalen Zeitungen auch publiziert wird. Da sieht man eben wirklich die unterliegenden Schichten und eben eine dieser vielen Veränderungen, die Vermeer macht. Und dann im Milchmädchen gibt es so einen Feuerkorb rechts unten, den man jetzt nicht mehr sehen kann. Da steht so ein kleiner Fußwärmer und eben dieses Regal, wo die Kannen dranhängen, was Sie gerade erwähnten.
Mhm. Ja. Und ich fand das so interessant. Ich glaube, ist das auch im Rijksmuseum, wo es in einer Puppenstube auch ein...
Genau.
Genauso, also... Naja, es war natürlich ein herkömmliches Regal oder so ein Kannenhalter, aber ziemlich ähnlich gibt es dort.
Genau, im Puppenhaus von Petronella Ortmann. Das ist Ende 17. Jahrhundert und da hängt wirklich in so einer Beiküche hängt so ein Regal an der Wand mit ganz vielen Krügen. Bei dem Milchmädchen hängen nicht so viele Krüge. Mhm. Und da gibt es auch einen Feuerkorb, das ist natürlich auch was niemand mehr kennt, also eben dieser weggemalte Korb, das ist so ein geflochtener Korb und da wird eine Schale mit Kohle reingestellt und darüber gibt es auch noch geflochten so eine Art, so eine Kuppel und da kann man dann eben seine Kleidung, Windeln und so weiter drüberlegen zum Trocknen.
Ich dachte, das wäre so zum Füße wärmen oder so.
Nee, dafür sind diese kleinen Kästchen, also was man jetzt auf dem Milchmädchen sehen kann, das ist wirklich zum Füße wärmen. Das sieht man ganz häufig, dass so die Dame des Hauses so sitzt und dann, oder vielleicht auch das Milchmädchen selber, sitzt, wenn die Zeit hat zum Sitzen und die Füße da drauf stellt und das wärmt dann quasi auch so den Rock. Ja. Und auch im Inventar von Vermeer gibt es eben auch ein Kannenboard, so ein Regal mit Krügen und auch so ein Feuerkorb, was natürlich auch,
in so jedem Haushalt
ganz normal war.
Aber man weiß,
aber wer weiß, genau, hatte das
eben auch da
als Vorbild genommen.
Genau. Eben, was ich noch interessant fand bei diesem Thema auch über Malung und Sichtbarmachung, vor ein paar Jahren ging ja das brieflesende Mädchen, was in Dresden hängt, durch die Presse, wo man herausgefunden hat, die Wand dahinter ist nicht weiß, sondern es gibt ein Bild im Bild darin, ein Cupido, ein Liebesengel, ziemlich groß, genau. Und das ist ja auch nicht der einzige,
den hat er, glaube ich, viermal gemalt. Ja.
Genau. Und als man dann entdeckt hatte, dass diese Übermalung nicht von Vermeer, sondern dass die Jahrzehnte später gekommen sein muss, hat man sich entschieden, die wieder zurückzunehmen.
Ja.
Und alles nach allem, was ich jetzt so ein bisschen drüber gelesen habe, gab es einen großen Aufschrei, dass dieses Bild ja im Grunde verloren hat und dass man sich dieses Weiß zurückwünscht. Aber hier zum Beispiel ist es ja eigentlich umgekehrt. Er hat diesen Kannenhalter hat er wieder übermalt. Und ich weiß nicht, was Sie dazu sagen.
Die zwei nebeneinander sind eigentlich auch wirklich ein schönes Beispiel, weil er eben im Milchmädchen reduziert. Das Milchmädchen wird allgemein etwas später datiert als Frau am nee, Brieflesende.
Brieflesen
am Mädchen am offenen Fenster. Ja, genau. Die haben immer so lange Titel. Dresden, ja. Sagen wir doch mal so. Die haben natürlich auch zwei. Aber und da in Dresden hat er eben ganz viel hinzugefügt und hat ganz viel auch wieder gesucht. Also dieses Suchen nach der Komposition haben alle beide Gemälde, aber Milchmädchen wird reduziert und in Dresden wird hinzugefügt. Ja, genau. Wir haben auch damals 2017 auch die Makro-XREF-Untersuchung gemacht in Dresden, also meine Kollegin Annelies und ich. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht gewöhnungsbedürftig ist. Ja, da fällt natürlich viel drüber zu sagen, aber ich persönlich finde es auch ganz toll, eben zu sehen, was Vermeer uns zeigen wollte.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist wie so eine Projektion, ne, von uns heute.
Genau, was wir gerne sehen würden oder was wir denken, so diese ruhigen Gemälde mit Frauen, so kontemplativ. Ja, nee, ja. Das stimmt, das stimmt. Aber ja, ich denke auch, dass im Laufe der Zeit dass man da sich vielleicht einfach ein bisschen dran gewöhnen muss. Auch das ist natürlich schon eine große Veränderung, aber eben auch wieder super interessant, was Sie auch sagten, hat das Gemälde ja viermal abgebildet insgesamt. Also das sagt natürlich auch schon was. Also es hat auch wieder ganz viel Parallelen dadurch mit anderen Gemälden, die auch spannend sind. Man wusste natürlich auch schon, dass der Cupido da drunter zu finden sein würde, aber es war eben nie so deutlich bis zu den letzten Untersuchungen, die dann zur Restaurierung geführt haben, dass eben diese Übermalung nicht original ist, sondern und das verstehe ich auch, weil beim Milchmädchen hat er selber auch weggemalt, also in dem Sinne.
Ja.
Ich muss allerdings auch noch dazu sagen, dass beim Milchmädchen sowohl das dieses Regal als auch der Feuerkorb nie komplett fertig waren, also die waren immer noch in so einer Untermalungsphase. Also die hat er schon relativ schnell, sagen wir mal so, verworfen. Also die waren nicht total fertig gemalt, als er sie schon übermalt.
Ach so, in der
Sträßchen gibt's
auch, da gibt es doch auch die Frau.
Ja, das sind auch ganz tolle Veränderungen, wo man dann merkt, dass, ja, das sind quasi wie Figuranten oder so, also dass er die Figuren so versetzt. Also die Frau, die wir jetzt, wenn man jetzt sich quasi die Straße in Delft anschaut, dann sitzt im Hauseingang eine Frau und die repariert vielleicht Kleidung oder was, also sie hat so ein weißes Tuch und guckt so nach unten. Und eigentlich genau die gleiche Frau sieht man mit unseren Untersuchungstechniken in diesem Durchgang, wo auch eine andere Frau steht mit einem Besen, aber da saß diese Frau, also gespiegelt quasi die gleiche Frau, also die im ersten
Also
Anlauf.
Da waren zwei Frauen.
Nee, da war immer nur, also da sind sowieso zwei Frauen, also eine Frau steht ja in diesem Durchgang und eine andere Frau. Und die hatte er eben erst auch in dem Durchgang geplant. Die waren auch zusammen da, das kann man sehen in dem Sinn, wie sich die Farbschichten da überlappen. Also da war dann relativ voller Durchgang, also zwei Frauen quasi, eine sitzend am Eingang dieses Durchgangs und eine stehend, die man jetzt eben auch noch sehen kann. Und im Laufe des Malprozesses muss er sich dann eben entschieden haben, die Frau doch in den Hauseingang zu setzen. Aber da gibt es noch mehrere kleinere Veränderungen oder Veränderungen, auch manchmal eben Hinzufügungen, was er auch häufiger macht. Also die Kinder im Vorgrund, die da spielen, die sitzen so gebückt, ich weiß nicht, ob sie mit Murmeln oder irgendwas, und die sind auch relativ spät hinzugefügt, alles von Vermeer, aber halt später im Malprozess. Und dann gibt es noch so kleinere nette Sachen wie ein Fenster ganz oben rechts. Das war erst, also da ist eine Seite offen und eine Seite ist jetzt zu. Da war die andere Seite aber auch so halb offen. Also so kleine spielerische Sachen und auch das, was ich immer ganz, das kann man das Gemälde nicht vorstellen, ohne dieses rote, wie nennt man das eigentlich auf Deutsch, diesen Fensterladen?
Ist
das?
Ja, genau.
Ohne diesen roten Fensterladen. Und aber der war eben auch, ist auch später im Malprozess hinzugefügt. Also da drunter läuft zum Beispiel diese gekalkte Wand durch, die läuft auch noch weiter. Das hat er dann auch wieder ein bisschen begrenzt. Und dann eben diesen roten Fensterladen. Ohne diesen Fensterladen wäre die kleine Straße nicht, was sie ist, sozusagen. Aha. Und das ist natürlich toll, weil man doch irgendwie bisschen mitschauen kann, wie der Künstler denkt auch oder halt seine Kompositionen bedenkt und merkt, was ihm dann auch wichtig ist und wie manche Sachen funktionieren, auch durch das anzuschauen, ohne dass das da ist, dann denke ich mir, ja, man fällt quasi aus der, ja, aus der Komposition raus, wenn einen dieses rote Rechteck nicht drin hält. So. Ja, naja,
also man sieht eben beim Arbeiten zu irgendwie, ne?
Ja, das ist natürlich sowieso, was man mit diesen maltechnischen Untersuchungen versucht zu machen, dem Künstler beim Arbeiten zuzuschauen.
Ich habe hier noch eine Untersuchungsmethode, die optische Kohärenztomographie. Ja. Hatten wir die schon? Nee,
haben wir noch nicht gehabt. Die, die muss ich auch dazu sagen, wir haben nicht alles in-house, also dieses OCT, das ist in Zusammenarbeit mit dem Amsterdam Universitätsmedischen Zentrum, sage ich jetzt mal so frei übersetzt, weil diese Technik kommt auch eben eigentlich aus der Medizin viel, also für Augen und Haut, also für Diagnose von transparenten oder halbtransparenten Materialien. Und in unserem Fall können wir damit eben ohne eine, zum Beispiel eine Farbschichtprobe zu nehmen, kann man die Schichtdicke, aber nur von transparenten und halbtransparenten Schichten, kann man wirklich eigentlich da so ein bisschen durchschauen, in dem Sinne, wie weit das Licht kommt sozusagen.
Ja, ja.
Und dann kann man eigentlich auch so, ja, wie in einem Querschliff eigentlich auch schauen, wie dick diese roten Farblacke zum Beispiel sind und solche Sachen.
Ist auch da gibt es ein schönes Video von ihrer Kollegin dazu.
Mitra Almasyan. Man wird so mitgenommen, wie durch einen Querschliff. Ja, naja, wie bei jeder Tomographie, das kann man sich natürlich auch gut vorstellen. Jeder hat das mal gesehen, wie so ein Gehirn zum Beispiel, so in Schichten. Naja, wir können nicht so tief reinschauen, natürlich, weil es eben optische Kohärenztomographie ist, aber ja, so muss man sich das vorstellen, dass man quasi mit dieser Lichtlinie dann eben auch die halbtransparenten, transparenten Schichten so visualisieren kann.
Kann man dann zum Beispiel auch mit dieser Methode sehen, wenn so ein Fensterladen sehr viel später, also dazu gekommen ist, also relativ oben in der Schicht liegt?
Könnte man, wenn das mit einer quasi transparenten Schicht, aber dieser Fensterladen, der ist wirklich sehr deckend gemalt.
So.
Und sobald es deckend ist, sieht man eigentlich nichts mehr. Es ist schon eher so wie Farblacke auf einer opaken Schicht oder so. Oder vielleicht auch mehrere Farblacke übereinander. Aber ja, wenn man wirklich tiefer ins Gefüge möchte, dann muss man wieder zu diesen Infrarottechniken eher, weil das Licht einfach quasi nicht tief genug.
Ja. Sie haben die Bilder auch alle ausgerahmt gesehen.
Ja, ohne Ausrahmen geht's nicht.
Ja.
Oder die meisten Sachen nicht.
Also in einem Video ist auch eins zu sehen. Das fand ich sehr spannend, weil es ohne diesen schützenden Rahmen so ein bisschen
nackt
aussieht, sehr, so ganz fragil und wie ist das? Also wie sind die Seiten und wie hat er das gestaltet?
Muss ich natürlich dazu sagen, es gibt nur einen undublierten Vermeer, Kenwood House. Also all diese Gemälde, alle auch, die wir jetzt angeschaut haben, die sind natürlich mehrere Male restauriert und man schaut eigentlich sowieso die Rückseiten und aber auch die Seitenansichten, das ist meistens Dublier-Leinwand.
Also wenn die Leinwand zur Stabilisierung
nochmal hinter, da wird noch eine Leinwand dahinter geklebt.
Genau, das war früher eine übliche Technik.
Ja, sicher.
Schon seit einiger Zeit nicht mehr, glaube ich. Ne?
Ja, also weniger, aber es wird schon auch noch gemacht und manchmal ist es vielleicht auch noch notwendig. Aber hier im Rijksmuseum zum Beispiel oder in den Niederlanden ist sowieso die Wachs-Harz-Dublierung erfunden und das Rijksmuseum ist fast alle Leinwände, möchte ich sagen, 95% ist Wachs-Harz dubliert Ende des 19. Jahrhunderts. Natürlich in gut gemeinten Kampagnen zum Schutz, ist natürlich ein sehr feuchtes Klima und so weiter. Also die Idee war schon gut und wir haben auch bisher keine Wachs-Harz-Dublierungen, die loslassen. Aber dabei verliert man natürlich ganz, ganz viel vom originalen Aussehen. Ja, also sich die ausgerahmt anzuschauen, ist interessant. Aber auch beim Dublieren werden oft die Ränder abgeschnitten. Und die Ränder, die sagen einem natürlich sowieso sehr viel. Ist da zum Beispiel Grundierung drauf, ja oder nein? Also solche Sachen, da ist natürlich Vermeer hat eher seine Leinwände vorgrundiert schon gekauft. Und aber auch daran kann man natürlich ganz viel sehen, inwieweit die Grundierung eben wirklich bis zum Rand der Leinwand läuft oder den Spannrand freilassen. Also so eine Sachen. Da haben wir aber halt wenig noch Da gibt es auch eine ganz tolle Website, Counting Vermeer. Da kann man auch ganz viele solche Überlegungen sich nochmal nachlesen. Da sind auch alle Röntgenaufnahmen von Vermeers zum Beispiel, vom RKD, vom niederländischen kunsthistorischen Dienst. Das kann ich auch sehr empfehlen.
Wir müssen vielleicht noch auf die Kamera Obscura kommen.
Ja, das geht schnell, was mich betrifft.
Ach so.
Naja, nee, auch nicht, aber ja.
Ja, ich fand es spannend, weil das Thema oder die Frage, hat wer mehr mit Hilfe einer Kamera Obscura, also mit einer Lochkamera, wo dann durch ein kleines Loch das Licht von außen kommt und auf die Rückwand ein seitenverkehrtes, umgedrehtes Bild zeigt, hat er mit dieser Hilfe gemalt. Und ich glaube, es gab schon mal ganz früh so Ideen, dass das so sein könnte. Und dann wurde das aber verworfen. Und in den letzten Jahren, und ich glaube, es gibt sogar ein neues Buch von Gregor Weber. Einem Abteilungsleiter oder
Abteilungsleiter, oder Direktor. Ja, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, Head of Fine Arts.
Head of Fine Arts.
And Decorative Arts.
Und er hat herausgefunden, dass ein Nachbar von Vermeer, auch ein Maler, aber eben auch ein Jesuit, dass der wahrscheinlich eine Kamera Obscura hatte und eine Zeichnung von ihm. Sie müssten mich dafür. Es gibt es hier im Rijksmuseum und da sieht man anscheinend ziemlich deutlich.
Ja, also es ist eine etwas längere Geschichte. Also Vermeer ist natürlich eigentlich protestantisch-kalvinistisch aufgewachsen, hat dann eben eine katholische Frau geheiratet, was auch natürlich schon etwas Besonderes war in dem Sinne. Also und hat damit auch eben viel Kontakt gehabt zu der katholischen Glaubensgemeinschaft in Delft, die in der Minderheit war natürlich. Auch ich glaube, seine Kinder haben auch wirklich katholische Namen und so weiter. Also das kann natürlich im Buch von Gregor Weber ist es auch alles noch viel mehr Detail, aber er hatte sowieso eben viele Verbindungen mit den Jesuiten, die wohnten auch quasi in der Straße, das stimmt. Ja, Sie haben das eigentlich auch alles ganz gut zusammengefasst. Was ich noch dazu beitragen kann, ist eigentlich, dass man sieht im Werk Vermeers wirklich Zeichen, dass er gewusst haben muss, wie das aussieht, wenn man durch eine Kamera Obscura schaut. Das heißt ja dunkler Raum und so weiter, aber wir glauben nicht, dass er wirklich in einem dunklen Raum in so einer Lochkamera so wirklich saß, um dann spiegelverkehrt und so weiter das alles gemalt zu haben. Das denken wir nicht. Aber mit diesen neuen Funden von Gregor, eben genau mit diesem Jesuiten, der eben so ein ganz dünnes Papier benutzt hat und dann wahrscheinlich wirklich mit der Kamera Obscura wirklich dieses gezeichnet hat, muss man sagen, kommt es noch mal dichter. Es ist schon relativ sicher, dass er gewusst haben muss, was die optischen Effekte sind, wenn man durch so eine Kamera schaut, Kamera Obscura schaut. Ich denke, dass das mittlerweile die gängige Annahme ist. Und natürlich mit diesem Fund, wie viel Kontakt er mit den Jesuiten hatte und auch, dass die Jesuiten wirklich ganz sicher eine Kamera Obscura gehabt haben müssen, oder die waren natürlich sowieso sehr beschäftigt mit optischen Hilfsmitteln und so weiter. Dadurch kommt es eigentlich wirklich alles noch näher.
Und bei den Jesuiten war es doch so, dass das Licht eine besondere Bedeutung hatte, weil es das Wirken Gottes im Grunde zeigt oder darstellt.
Genau, das ist aber so der Punkt, wo ich mich als Restauratorin untersuche, Forscherin nicht mehr so, da würde ich dann sehr gerne, das Buch von Gregor ist wirklich aber ich denke nicht, dass
ist
ich das so gut,
zu lesen?
Ja, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich fühle mich nicht, als könnte ich das so gut erklären, wie er das schreibt, dann halte ich mich mal etwas zurück. Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Aber vielleicht können Sie was zu dem Thema Zu- und Abschreibungen sagen. Weil soweit ich gelesen habe.
Lieber nicht.
Bitte?
Nee, natürlich. Ja.
Gibt es ein Bild, das heißt Mädchen mit Flöte aus der National Gallery of Art in Washington, was die dort abgeschrieben haben. Und hier im Rijksmuseum wurde es aber wieder zugeschrieben.
Genau.
Wie kam das?
Ja, also wir haben gute Kontakte auch mit unseren Kollegen an der National Gallery in Washington und die haben ungefähr die gleichen Untersuchungsmethoden. Und die haben auch ihre Gemälde alle untersucht, also die zwei, aber auch natürlich noch alle anderen. Und die haben eigentlich gefunden, dass vor allen Dingen bei Mädchen mit der Flöte, also Mädchen mit der Flöte und Mädchen mit dem roten Hut, das sind die beiden einzigen Gemälde auch auf Holz.
Ach, die, wie sind das?
Ja, die sind das. Ja, und da interpretieren eben die Kollegen in Washington das so, dass da doch so viele Unterschiede sind, naja, verglichen mit dann Mädchen mit dem roten Hut, dass es eher wahrscheinlich ist, dass eben das nicht von Vermeer ist, sondern jemandem in seinem Umfeld, der wirklich genau gewusst haben muss, wie Vermeer arbeitet. Und wir interpretieren eigentlich vielleicht ein bisschen breiter, dass es in seinem Werk eigentlich ganz viele Unterschiede gibt.
Mhm.
Und dass eigentlich es aber auch eben so viele Übereinkünfte gibt. Ja, es ist eigentlich quasi vom ausgehend vom selben Material, haben wir eigentlich eine andere Conclusion.
Schlussfolgerung
etwas
gezogen, ne?
Ja, genau. Weil es für uns auch genauso viele Argumente gibt, um es in seinem Oeuvre zu belassen, eigentlich.
Mhm.
Aber es ist natürlich jetzt so, die beiden Gemälde hängen nebeneinander mit 26 anderen Vermeers und man kann wirklich jetzt auch selber vergleichen. Und es gibt ganz viele Sachen, wo man denkt, das sieht anders aus, aber es gibt eben auch ganz viele Sachen, wo man denkt, ja, aber wie kann man das so genau so machen?
Mhm.
Und ja, es ist, also die Untersuchungen auch aus Washington, die sind, sind super, aber wir interpretieren es etwas anders.
Mhm.
Aber das ist auch, ja, agree to disagree. Ich meine, das ist natürlich auch das Spannende an solchen Untersuchungen, dass man dann eben mit Kollegen auch solche Sachen diskutieren kann und muss eigentlich auch jetzt, wo es eben wieder so viele neue Daten gibt, dass man die dann auch zusammen anschaut und wirklich gut bespricht. Das ist auch, das macht auch wirklich sehr viel Spaß.
Gab es nicht sogar die Theorie, dass das Mädchen mit dem roten Hut von seiner Tochter gemalt wurde?
Ja, naja, es gibt natürlich wenig sowieso über Vermeer, also Studio von Vermeer. Wer ist das dann? Gibt es das überhaupt? Und da wird auch regelmäßig seine Tochter Maria genannt, aber das finde ich auch schwierig, um das mit den Gemälden, das kann man quasi nicht beweisen, wenn man natürlich jetzt ein Archiv irgendwas findet, das sagt, ja, und übrigens seine Tochter hat bei ihm mitgearbeitet, dann ist das natürlich eine ganz andere, andere Sache, aber das ist bisher nicht gefunden, wenn es jemand noch findet. Für uns geht es gar nicht so sehr um Zuschreibung, Abschreibung, sondern eher das Verstehen. Ja, wie arbeitet er? Was sind die charakteristischen Sachen, wie zum Beispiel grüne Erde?
Ja.
Das, was er dann in.
Ein ganz besonderes Pigment, oder?
Naja, in dem Sinne, dass wir es so wie Vermeer es benutzt, bei keinem anderen Künstler gefunden haben, oder? Ja.
Und dann, er hat es fürs Inkarnat benutzt.
Ja, fürs Inkarnat.
Also
und dann
für die Hautfarbe.
Ja, ganz genau. Mhm. Und dann hat er es auch. Ist auch in die hellen Bereiche gemischt, aber nur ganz wenig. Aber vor allen Dingen in den Schattenbereichen der Inkarnate ist das so eine Art Lasur aus grüner Erde, die er dann da oft dann nochmal drüber setzt, was zum Beispiel auch das Mädchen mit der Flöte hat. Also so eine Sachen, und da haben wir eigentlich bisher eben auch keinen anderen Künstler. Es gibt natürlich Künstler, die grüne Erde benutzen, aber eben nicht in den Inkarnaten. Und das ist zum Beispiel schon sehr interessant. Und das sind wirklich auch eher die späteren Werke. Und das ist natürlich toll, wenn man solche Sachen noch etwas weiter untersuchen kann. Naja, ab wann ungefähr benutzt er das? Und naja, und natürlich muss man im Prinzip auch noch viel mehr Kontext untersuchen. Aber irgendwo muss man natürlich anfangen.
Ja, ja, das
und
ist
dann,
ja,
hat man immer wieder die Spitze
endlos
vom Eisberg.
Eigentlich, ne?
Ja, ja, genau. Aha. Aber auch andere Sachen, zum Beispiel beim Milchmädchen und auch in anderen Gemälden haben wir jetzt gefunden, dass er zum Beispiel im Vordergrund ist ja dieser Tisch und den sieht man so von der Seite, ist sowieso so ein ganz merkwürdiger Tisch, der hat so, ist glaube ich sechseckig und dann sehen wir, dass er auf dem Tisch, wo das Licht auf den Tisch auftrifft, aber auch auf dieser einen Falte, wo die auch hell ist, da hat er eine weiße Untermalung zum Beispiel, wirklich weiß, weiß und daneben dann eine schwarze Untermalung für die Schattengebiete, also ist auch wirklich sehr viel, naja, er ist natürlich sowieso, beschäftigt sich sehr mit Licht, aber eben auch schon in den unterliegenden Schichten gibt er ganz genau an Licht und Schatten. Ich meine, schwarz und weiß sind wirklich auch besser, ja, oder klarer geht es quasi nicht. Also so eine Sachen und auch gibt es häufiger kupferhaltige, halbtransparente Schichten, die aber nicht als letzte Schicht, was man ja vielleicht noch häufiger sehen würde, aber eben auch als unterliegende Schicht benutzt wird und da drauf zum Beispiel nochmal eine Schicht, die ultramarinhaltig ist. Das sind doch schon sehr charakteristische Sachen, die wir auch nicht bei anderen Künstlern so finden. Na gut, je mehr man schaut, desto, ja, vielleicht findet man das dann natürlich auch noch, aber das sind schon interessante Funde, die wir dann jetzt auch wieder noch mehr vergleichen wollen mit anderen Gemälden.
Ja. Ich wollte Sie noch danach fragen, was Sie am meisten überrascht hat. War das, gehört das dazu? Also zum Beispiel
das Schwarz-Weiß,
Schwarz-Weiß oder grüne Erde.
Ja.
Weil es würde man ja nicht unbedingt vermuten im Hautton, auch wenn es Schatten ist, oder?
Nee, also, ja, es ist aber auch so, dass er auch schon in früheren Werken benutzt er ganz viel, ja, Ultramarin halt oder auch ganz früh Smalte im Inkarnat. Also er benutzt sowieso viel Blau im Inkarnat und dann zum Schluss irgendwie Grün. Wir denken, das liegt vor der Hand, sagt man das auch auf Deutsch?
Auf der Hand, wie auch immer.
Dass er das ja wahrscheinlich bei Italienern, doch irgendwie frühen Italienern gesehen hat, dann dieses Verdaggio, aber es wird natürlich ganz anders benutzt, dann ist wahrscheinlich dann kein Öl oder als Mischtechnik, aber eben und als unterliegende Schicht eher und dass er das dann quasi anders interpretiert und damit experimentiert und das dann als oberste Schicht eigentlich oder als letzte Schicht verwendet, so eine Sachen. Was mich noch auch wirklich überrascht hatte, naja, dieses Schwarze und Weiße auf jeden Fall, aber eben auch diese Sketch-Lines oder das ist auch vielleicht nicht der erste Sketch, das gehört, also was man bei dem Milchmädchen, was wir gefunden haben und auch visualisieren konnten mit den Rissbildern, dass man doch sieht, dass er auch wirklich so ganz flott und kräftig so die Sachen so angesetzt hat. Eben auch geht es auch um Licht und Schatten, also das finde ich schon, ja, finde ich schon interessant, dass man das so ein bisschen mitguckt und dann ihn eigentlich auch sieht so in Aktion.
Ja, genau, das
und
macht es lebendig.
Stellt sich direkt
das
so vor.
Ist ja ein Gestus, der, den man sieht
eigentlich. Ja, und nicht nur dieses Feine und sehr Bedachte. Ja, aber es gibt ganz viele Sachen, auch die Kontur vom Brieflesenden, von der brieflesenden Frau in Blau, was der, aus unserer Sammlung, also Reichsmuseum-Sammlung, die ja ist beinahe wie so ein die so eine blaue Halo hat, dadurch, dass er halt so ganz viele Schichten übereinander, nebeneinander legt für diese ganz expliziten Effekte. Das ist schon toll, um mitzuschauen, weil es eben auch, ja, manchmal schaut man die Gemälde so an und denkt, naja, schönes Gemälde, aber wenn man halt wirklich auch sich mal überlegt, aber wie malt man sowas denn und wie durchdacht das dann eigentlich sein muss für diese Effekte, die wir dann so beinahe so ein bisschen vorlieb nehmen. Und natürlich finden wir die besonders, aber ja, das finde ich schon, wie sagt man das, auf so humbling, also so, dass man so
weiß auch nicht, wie man
das macht. stuck in languages.
So meine Abschlussfrage geht auch so in diese Richtung. Im Grunde haben Sie schon auch so ein bisschen darauf geantwortet, weil diese Ausstellung, die jetzt läuft, also natürlich ist es eine große Ausstellung, so viel, wer mehr Bilder auf einmal hat man noch nie gesehen. Die letzte Ausstellung sieht, die große liegt, glaube ich, 30 Jahre zurück.
Ja, 95, und, 96.
Man hat einen ganz großen Teil, ich glaube 28 von seinen Bildern, von seinem Oeuvre kann man hier sehen.
Ja, 28.
Von 35, glaube ich?
37. Je nachdem, wen Sie fragen.
Okay.
Die meisten Kunstgeschichtler denken jetzt 37.
37, okay. Und es ist natürlich wirklich spektakulär. Aber man fragt sich doch schon, diese Ausstellung ist der Hype, Sie müssten wahrscheinlich gar keine Werbung machen.
Nee.
Also, was macht die Faszination aus, dass hier wirklich jeder das sehen will?
Ja, ich habe auch selber, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt oder so, dass man auch selber sich so da drin verlieren kann, eben in diesem, ja, in diesen Räumen, wo man eigentlich gar nicht so sein sollte oder so. Das kriegt man natürlich auch manchmal ein bisschen das Gefühl oder nur so im Vorbeigehen einmal reinschauen kann.
Ja,
so.
Ja,
das
ja.
ist aber trotzdem dieses ruhige, konzentrierte, dass einen das, naja, selber auch so ein bisschen entschleunigt, dass man eben dann, ja, sich konzentriert wirklich auf das Schauen, das Entdecken von allen kleinen Einzelheiten und eigentlich dadurch ja viel ruhiger irgendwie wird. Also es sind, obwohl da auch viel passiert in dem Sinne, ja, das denkt man auch nicht, aber es ist natürlich auch wieder, man kann sich ganz viel vorstellen.
Ja, ja, ja.
Darum,
ganze Geschichten
darum rum, genau.
Natürlich.
Entwickeln. Was steht in dem Brief oder ja, warum liegt das jetzt hier auf dem Boden und solche Sachen. Ja.
Aber das geht Ihnen auch noch so, oder haben
das
Sie
geht mir
durch die ganze Technik
so, nee.
Dann das so ein bisschen ja, verloren oder?
Naja, manchmal muss ich mich da so ein bisschen dran erinnern, das ist schon so, das kommt vielleicht auch eben mit dem Beruf, dass man viel, dann guckt man sich nur nach irgendwie Zustand und hier ist eine Fehlstelle und da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also so eine Sache, da muss man sich schon ein bisschen zurückpfeifen manchmal. Aber ich kann das sicher auch noch sicher genießen. Ja. Ja, ich fand auch zum Beispiel die Installation, das war für mich ganz besonders, also jedes Mal, wenn dann so eine Transportkiste aufgeht und dann kommt dann noch so ein Gemälde, was man natürlich eigentlich oft auch schon, ja, was ich auch schon sagte, denkt zu kennen, aber eigentlich dann nochmal sehen darf und sich dann nochmal den Zustand anschauen kann mit der, mit dem Kurier aus der, aus dem anderen Museum. Ja, wo wir eigentlich jedes Mal froh waren, wenn vielleicht ein Haken noch nicht ganz gut so in der Wand war, dass wir dann noch länger schauen konnten mit der Taschenlampe, weil es eben einfach so toll ist. Auch manche Gemälde da, na, ja, sind auch in richtig, richtig, richtig gutem Zustand, dass man dann diesen roten Lack eben so ganz toll sehen kann und auch diese Schattierungen von Grün und Blau, die manchmal natürlich verloren gehen im Laufe der Jahre. Da, also ja, das ist ganz toll, auch im Vergleich. Der Vergleich ist es auch. Also erst dachte ich, ja, okay, die hängen dann natürlich alle nebeneinander, aber ich kann mir die auch digital anschauen. Aber es ist doch wirklich, es, wirklich anders, die alle in einem Raum zu haben und von links
die
nach rechts zu
Aura
laufen.
Die Aura des Kunstwerkes ist auf jeden Fall da.
Nicht zu unterschätzen.
Ja.
Nee, es ist sehr was ganz Besonderes, auch um auch mitzumachen und auch zu sehen, dass es eben so viele Jahre später so viele Leute interessiert und berührt. Das ist, ja, was ist das? Ich weiß nicht, es ist auch eine gewisse Magie, alles kommt zusammen manchmal und das sind diese Gemälde auch oft, ja.
Frau Kriegler, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich bin sehr gespannt auch auf die Ausstellung und vielen, vielen Dank.
Gern geschehen, vielen Dank fürs Interesse und die Zeit und viel Spaß in der Ausstellung.
Dankeschön. Vermeers Bilder im Original zu sehen, ist wirklich ein berührendes Erlebnis. Zugleich ist der Andrang auf die Zeitfenstertickets für die Ausstellung so groß, dass die Website des Rijksmuseums bisweilen zusammenbricht. Man hat die Öffnungszeiten aber nun ausgedehnt und kann mit Stand heute, das ist der 6. März, wieder Tickets anbieten. Eine Website, auf die Anna Kriegler mich hingewiesen hat, möchte ich noch empfehlen. Sie heißt Essential Vermeer und hier kann man gewissermaßen in einen Vermeer Rabbit Hole abtauchen und so ziemlich alles über ihn erfahren, was bekannt ist. Schaut auch bei uns im Restauratoren-Blog vorbei, da habe ich die Bilder, über die wir heute gesprochen haben, eingestellt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.